Wir haben für diesen Teil noch einen Vortrag von Dr. Robert Kutzner an der Philischen Universität studiert und sehr viele Lehraufträge an verschiedenen Schulen und erziehungswissenschaftliche Aufträge. Jetzt in Hermannstadt an der deutschsprachigen Lehrerstudie als Lektor für allgemeine und historische Pädagogik tätig. Also könnte man sagen, Hermannstadt in dem Sinne. Bitte.
Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung, auch weil ich schon im Vorhinein gemerkt habe und es jetzt merke, dass ich quasi hier fachfremd bin. Also ich sitze unter Historikern und Historikerinnen, bin selber, wie Sie angekündigt haben, Erziehungswissenschaftler und habe mich zwar mit der Geschichte der Pädagogik beschäftigt, das aber nie nach historischer Methodik. So, ich habe immer systematisch gearbeitet, mich hat eher interessiert, was steckt in den Theorien drin, als die Frage, in welchen historischen Kontexten sind die Theorien entstanden. Das heißt, in der Form fällt mein Vortrag wahrscheinlich ein bisschen aus der Reihe. Und ich muss auch eine kleine Vorbemerkung machen, denn als ich das Abstract zu dieser Tagung geschrieben habe, war ich einigermaßen ambitioniert. Ich hatte einige Zeit vorher Gunter Weidenhaus Buch, wer quasi den Abstract gelesen hat, weiß das, zur sozialen Raumzeit gelesen und gleichzeitig aber unabhängig davon begonnen, mich mit rumänischer Pädagogik auseinanderzusetzen. Und als ich den Karl zur Tagung las, veranlasste mich dann ein wenig der Übermut, glaube ich, mein Exposé zu verfassen und die Zusammenhänge zwischen Pädagogik in Rumänien und Pädagogik in Deutschland mit den Kategorien, die Weidenhaus in seinem Buch entwirft, zu theoretisieren und zu fassen. Als ich dann begonnen habe, den Vortrag auszuarbeiten, ist mir klar geworden, dass das ein ganz schönes großes Stück Arbeit ist, dem einige Hindernisse an Arbeit noch im Weg liegen. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, quasi diesen Anspruch einzuholen. Deswegen werde ich eher sowas wie Work in Progress heute präsentieren. Die Fragestellung ist etwas größer geworden, das Projekt wird etwas größer. Und ich kann Ihnen heute eher so ein paar empirische und theoretische Fragmente zeigen, die den Ansatzpunkt eines Forschungsprojektes, das sich in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren entwickelt, zu illustrieren. Worum soll es also in den nächsten Minuten gehen? Ich unterrichte, das haben Sie ja gerade anmoderiert, seit etwa 3 Jahren im deutschsprachigen Studiengang Grund- und Vorschulpädagogik hier an der Lucian-Plaga-Universität, da drüben in diesem Gebäude. Und in dieser Zeit des Unterrichtens ist mir aufgefallen, wie weit die Diskurse der deutschsprachigen Pädagogik und der rumänischen Pädagogik auseinanderliegen. Zumindest in bestimmten Aspekten. Wenn man sich aktuell international omnipräsente pädagogische Themen wie Digitalisierung, Bildungsökonomie oder Kompetenzorientierung anschaut, dann finden sich da durchaus ähnliche Diskurse. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es einen Kontakt zwischen der rumänischsprachigen Pädagogik und der deutschsprachigen Pädagogik gibt, sondern dass das die internationalen Diskurse sind, aus denen sich beide Fachcommunities bedienen. Schaut man sich aber die Fächer an, die ich unterrichte, das ist die allgemeine Pädagogik, in der es um Grundkonzepte, Grundbegriffe der Pädagogik geht und das ist die Geschichte der Pädagogik mit den entsprechenden Fragestellungen, so sind das, wenn man die deutsche und die rumänische Erziehungswissenschaft vergleicht, sehr, sehr weit entfernte Welten. Und diese Entfernung ist interessant, denn sie war nicht immer da. Wie ich in meinem Vortrag zeigen werde, gab es eine sehr enge Verbindung von deutscher und rumänischer Pädagogik und zwischen deutschen und rumänischen Pädagogen. Ich spreche von Männern, weil, das ist der vorläufige Forschungsstand, dass ausschließlich Männer waren, die diese Verbindung pflegten. Diese Verbindung gab es am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Heute aber scheint diese Verbindung weitestgehend verschwunden zu sein. Die Denkräume haben sich also verschoben und verändert. Und diese Beobachtung hat mich fragen lassen, wie es dazu gekommen ist. Also wie hat sich die Pädagogik in Rumänien und in Deutschland miteinander verknüpft und wie löste sich diese Verbindung wieder? Wir haben es also mit 2 Aspekten zu tun, diese Verbindung. Zum einen der räumliche Aspekt, Rumänien und Deutschland betreffend. Zum anderen der zeitliche, die Veränderung der letzten 130, 140 Jahre betreffend. Und die einzige überzeugende Theorie, die diese beiden Kategorien des räumlichen und des zeitlichen aktuell gemeinsam denkt und theoretisiert und versucht, sie in ihrer gemeinsamen Konstitution zu beschreiben, ist die Theorie der sozialen Raumzeit von Gunter Weidenhaus, die er 2015 vorgelegt hat. Und so lag es für mich nahe, seine Theorie als Hilfsmittel zu nutzen, um die in Frage stehenden Zusammenhänge zwischen deutscher und rumänischer Pädagogik zu erhellen. Wie eingangs erwähnt, werde ich das heute nicht leisten können. Vielmehr ist das die Aufgabe der nächsten Zeit. Ich möchte heute aber in dem ersten Schritt die Ausgangslage skizzieren. Welche Forschung zu dieser Frage liegt vor? Welche Zusammenhänge sind schon identifizierbar? Im zweiten Schritt werde ich dann ganz, ganz kurz Weidenhaus-Konzept sozialer Raumzeit skizzieren, um dann die Ansatzpunkte, die dies für meine Forschungsfrage bietet, zu verdeutlichen. Und einige grundlegende Erkenntnisse, die aber weit unter dem theoretischen Niveau und auch der Eleganz von Weidenhaus bleiben, möchte ich dann doch noch präsentieren, bevor ich mit einem Ausblick auf die weiteren Forschungsschritte abschließen werde. Um etwas zu sehen, muss man in die richtige Richtung schauen. Und schaut man aus Deutschland nach Rumänien, zumindest aus der Perspektive der Fachcommunity, aus der ich komme, nämlich der erziehungswissenschaftlichen, dann sieht man in der Regel erstmal nichts. Wenn man Glück hat, sieht man ein wenig. In aktuellen wie historischen, pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Texten tauchen Bezüge zu Rumänien fast nicht auf. Vordergründig stellt sich also die Frage nach den Verbindungen zwischen Deutschland und Rumänien nicht. Wechselt man die Blickrichtung und schaut aus Rumänien nach Deutschland, so finden sich diese Bezüge dann aber doch. Sehr wenige auf den ersten Blick, auf den zweiten dann aber doch immer mehr. Und daher will ich mit dieser Blickrichtung beginnen. Die rumänische Erziehungswissenschaft, also die an Universitäten verankerte Forschung und vor allem Lehre zu pädagogischen Themen, wurde am Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert. Das erste an eine Universität angeschlossene Lehrerbildungsseminar, und das ist vielleicht noch zum Kontext mich interessiert, quasi im Kontext dieser Forschung, nicht Pädagogik allgemein, sondern die akademische Pädagogik, also Erziehungswissenschaft als an Universitäten betriebene Forschungs- und Lehrdisziplin. Und die erste an eine Universität angeschlossene Lehrerbildungsanstalt wurde 1899 an der Universität in Jasch gegründet und von Ion Gavanescu geleitet, der auch quasi dann einen der ersten Lehrstühle für Pädagogik hatte. Kurz darauf gab es dann auch an der Universität in Bukarest einen Lehrstuhl für Pädagogik. Dabei ist klar, dass es natürlich andere Personen gab, die vorher pädagogische Reform, pädagogische Praxis in Rumänien betrieben haben. Bischof Mikko Klein, André Chaguna, Spiro Harit und andere sind da zu nennen. Aber akademische Pädagogik setzt eben erst mit der Berufung von Gavanescu ein. Ich folge hier Konstantin Kukoc, der als erste Generation von rumänischen Erziehungswissenschaftlern eben Ion Gavanescu, Vladimir Ghidonescu, Gheorghe G. Antonescu und Onisifor Ghibu sieht. Sie alle eint, also hier habe ich noch ein paar mehr aufgenannt, Spiru Harit, wichtiger Bildungspolitiker, auch als Minister tätig, würde ich jetzt aber nicht als quasi akademischen Erziehungswissenschaftler oder Pädagogen beschreiben, habe ihn hier aber mit aufgenommen, weil Kukoc ihn auf jeden Fall als Gründungsfigur der rumänischen Erziehungswissenschaft Pädagogik mit beschreibt. Sie alle eint, dass sie in der Regel eine philosophische Grundausbildung absolvierten, und zwar an rumänischen, französischen und deutschen Universitäten. Und in dieser Karte sieht man das ein bisschen dargestellt, dass die Gründungsfiguren der rumänischen Erziehungswissenschaft quasi von drei Universitätsstandorten kamen, aus Jasch, aus Klausenburg, aus Bukarest und in Paris oder in unterschiedlichen Standorten in Deutschland studierten. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu illustrieren. Ich bin ausgebildeter Lehrer, deswegen ein bisschen didaktische Spielereien müssen mit rein. Quasi blau ist, sind die Personen markiert, die in Frankreich studiert haben. Rot steht für ein Studium in Deutschland. Das Schwarze steht dann für andere Länder, die jetzt ich nicht mit aufgenommen habe. Und Sie sehen, dass diese Personen alle ziemlich rot gefärbt sind. Außer Ghidonescu, Petrescu, Tabacaru, die auch in Frankreich studiert haben. Die anderen haben ihr Auslandsstudium in Deutschland absolviert, und die Zahlen hinter den Ländern, hinter den Städten bedeuten dann, wie viele da waren. Also in Göttingen gab es einen davon, in Dresden einen, Leipzig drei, fünf haben in Berlin Forschungsaufenthalte gehabt und drei in Jena. Das ist relativ wenig überraschend, denn für die Intellektuellen, die rumänischen Intellektuellen dieser Zeit war es nicht unüblich, in diesen Ländern zu studieren. Und das rumänische Hochschulwesen Ende des 19. Jahrhunderts war auch noch relativ frisch etabliert. Ich denke, Sie wissen, erste Universitätsgründung in Jasch 1860, Bukarest 1864. Und schaut man sich an, was diese Menschen im Ausland gemacht haben, so fällt auf, dass diejenigen, die in Deutschland waren, nicht nur in den Zentren der damals, heute würde man sagen, Mainstream-Pädagogik studierten, sondern auch in den Hochburgen, die sich später zu Hochburgen der Reformpädagogik entwickelten. Und hier ist vor allen Dingen auch Jena zu nennen. Und sie haben überwiegend auf Deutsch promoviert, in der Regel zu philosophischen Themen, die dann aber irgendwie einen pädagogischen Bezug hatten. Bei denen, die in Rumänien Geschichte der Pädagogik betreiben, ist das Wissen über diese Zusammenhänge natürlich vorhanden. Wenn auch, wie Sie später sehen werden, mit sehr unterschiedlichen Bewertungen. Wechselt man nun die Blickrichtung und schaut aus Deutschland, so sieht man, wie schon erwähnt, recht wenig. Mein Karlsruher Kollege Sebastian Engelmann hat am letzten Wochenende im Nachbargebäude auf der Jubiläumstagung unseres Studienganges, also wir hatten 10-jähriges Jubiläum, 2 Jahre zu spät gefeiert, weil Pandemie dazwischen kam, eine Stichprobe vorgestellt, wo er das mal untersucht hat. Und er hat mittels einer digitalen korpuslinguistischen Analyse aller im 20. Jahrhundert in Deutschland erschienenen Geschichten der Pädagogik, da gibt es so einen Korpus, da sind die alle digitalisiert und dann kann man das auswerten, hat diese Geschichten der Pädagogik auf Bezüge zu Rumänien untersucht und ist jenseits von Verweisen im Umfang von Wortgruppen nicht fündig geworden. Nun kann man seine Forschungsergebnisse nicht unhinterfragt verallgemeinern, denn er hat ja lediglich eine erziehungswissenschaftliche Textgattung, eben die Geschichten der Pädagogik, untersucht. Meine eigenen, noch nicht streng methodische Sichtung anderer Textgattungen lassen aber ähnliche Befunde erwarten. Was nicht bedeutet, dass es keine Forschung zu Pädagogik in Rumänien aus Deutschland gibt. Aber, und das ist vielleicht der Knackpunkt, eben fast nicht aus der erziehungswissenschaftlichen Fachcommunity, aus der ich eigentlich komme und zu der ich in der Regel oder mit der ich kommuniziere. Wenn da das Stichwort Rumänien fällt, fallen meistens die Schotten oder es kommen Fragezeichen in die Augen. Das ist bei den Historikern ja ein bisschen anders. Vor allem quasi gibt es Forschungen auch zu Pädagogikgeschichte Rumäniens im Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, der schon erwähnt ist, Publikation im Böhlau Verlag, inzwischen aber auch in dem jetzt nicht unbedingt wissenschaftlichen, vielleicht eher ein bisschen populärwissenschaftlich, zum Teil aber auch wissenschaftliche Werke herausbringenden Schiller Verlag, der in Bonn und hier in Hermannstadt sitzt. Allerdings, soweit ich das bisher überblickt habe, ist es mit einer Ausnahme, sind die meisten Forschungsarbeiten mit einem historischen Bezug und sie beziehen sich meistens auf das Bildungswesen der deutschsprachigen Minderheiten in Rumänien. Hervorzuheben sind hier insbesondere die wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannten Arbeiten von Walter König, der immer wieder den Fokus auch auf die ungarische und rumänische Pädagogik legt, und des kürzlich verstorbenen Michael Kroner, der unter anderem eine Monographie zu Stefan Ludwig Roth vorgelegt hat, aber auch das ein Siebenbürger Sachse und kein rumänischer Pädagoge. Jenseits davon aber wird es dünn, gibt man zum Beispiel bei PEDOCS, das ist eine der großen erziehungswissenschaftlichen Suchmaschinen für Open Access, Publikation Rumänien ein, dann erscheinen 280 Ergebnisse. Im Vergleich zu Frankreich gibt es über 2000, zu den USA fast 5000 Ergebnisse. Und wenn man sich diese 280 Ergebnisse mal anschaut, dann haben davon nur eine Handvoll einen ausschließlichen Bezug auf Pädagogik in Rumänien. Die anderen sind alles vergleichende Arbeiten, die sich mit pädagogischen Bildungssystemen in Europa, unter anderem dann auch Rumänien, beschäftigen. Aber einen Fokus auf Rumänien finden sie sehr selten. Es gab aber Versuche dazu, die Ideen rumänischer Pädagogen auch in Deutschland bekannt zu machen. Heinz Pransch, ehemalig damals Leiter der Schäßburger Lehrerinnenbildungsanstalt, unternahm einen solchen Versuch 1936. Und dabei ist interessant, dass er in der Einleitung zu seinem dünnen Büchlein das nicht nur damit begründet, dass in Deutschland niemand rumänische Pädagogen kennt, sondern auch, dass die deutschsprachigen Pädagogen und Pädagoginnen in Rumänien keine Berührungspunkte mit ihnen hätten. Hier sehen Sie Illustrationen, habe ich vergessen. Walter König, ein quasi wichtiger Sammelband mit Aufsätzen zur Geschichte und Gegenwart des Schulwesens in Siebenbürgen und Rumänien. Und hier jetzt das Zitat von Heinz Pransch. Er schreibt in der Einleitung zu diesem Buch mit dem Titel Rumänische Pädagogen der Gegenwart: Unsere, mit unsere meint er hier der siebenbürgisch-sächsischen Lehrerinnen und Lehrerschaft, unsere Aufmerksamkeit ist bisher eigentlich ausschließlich auf die rumänische Schulgesetzgebung gerichtet gewesen. Um die rumänische Pädagogik haben wir uns, soweit sie nicht in Gesetze und Regulamenten ihren Niederschlag fand, und das ist nicht immer der Fall gewesen, kaum gekümmert. Und das im letzten Satz schreibt er dann, er begründet dann noch, warum das so ist, und dann schreibt er aber, darum soll im Folgenden der Versuch gemacht werden, die Gedanken führender rumänischer Pädagogen in unseren Kreisen, also wieder der siebenbürgisch-sächsischen, und durch unsere Zeitschrift auch in Deutschland bekannt zu machen. Also das ist dann so ein Versuch der Popularisierung. Soweit ich das bisher überblicke, ist das aber der erste und letzte monographische Text, der in deutscher Sprache die pädagogischen Konzepte rumänischer Pädagoginnen und Pädagogen zum Thema hat. Daneben gibt es eine Handvoll Monographien und kleinere Aufsätze, meist jedoch von rumänischen Doktorandinnen in Deutschland verfasst oder in deutschsprachigen Publikationen in Rumänien erschienen. Zwischenfazit: Historisch gab es einen Denkraum, der sich zwischen Rumänien und Deutschland aufspannte, wenn auch mit einem Gradienten von Rumänien nach Deutschland. Aktuell aber scheint dieser Raum des Gedankenaustauschs nicht mehr oder nur noch sehr dünn vorhanden zu sein. Und das trotz EU, Erasmus-Fördergeldern und so weiter. Die Denkräume hängen oder hingen also zusammen. Es gab, gibt Beziehungen, Wege und Austausch. Und wie genau die aussahen oder aussehen, das gilt es noch zu erforschen, zumindest für die Geschichte der Erziehungswissenschaft. Jetzt will ich ganz kurz also ein bisschen einen Bruch machen, denn ich will kurz auf Weidenhaus-Theorie eingehen und illustrieren, warum ich die für interessant halte, um diesen Zusammenhang zu illustrieren. Dazu ein Ausflug in die Soziologie, denn Weidenhaus ist eigentlich Soziologe. Seit etlichen Jahren wird in der Soziologie intensiv, aber getrennt voneinander über Raum und über Zeit diskutiert. Prominent für die Raumsoziologie ist vielleicht Martina Löw zu nennen, die das sehr vorwärts gebracht hat. Und für die Zeitsoziologie der schon fast popkulturellen Status besitzende Hartmut Rosa, der, denke ich, auch vielen bekannt ist. Und Gunter Weidenhaus, der schließt nun an diese Debatten an und stellt aber das Defizit dieser Debatten fest, dass sie nebeneinander herlaufen. Und wenn sie verbunden werden, wenn also aus soziologischer Perspektive über Zeit und Raum gesprochen wird, dann nicht danach gefragt wird, wie sie sich gegenseitig bedingen, sondern dass eher danach gefragt wird, naja, gucken wir uns mal den Zeitverlauf an und schauen, wie sich Raumvorstellungen im Zeitverlauf ändern. Oder wir gucken uns unterschiedliche Räume an und gucken uns dann an, wie unterschiedliche Zeitkonstitutionen, Wahrnehmung von Zeit in unterschiedlichen Räumen stattfindet. Aber wie Raum und Zeit gemeinsam zusammenhängen, passiert nichts. Und das ist jetzt der Anspruch von Weidenhaus. Und vor dem Hintergrund der anthropologischen Überlegung Helmut Plessners, vor denen quasi entwickelt er seine Theorie, stellt Weidenhaus fest, dass eben der Mensch weder über eine artspezifische Umwelt verfügt, also weder über Räume, die ihm artspezifisch zukommen, noch über eine natürliche zeitliche Einbettung in die Welt. Und diesen Mangel muss er eben durch kulturelle Produktion ausgleichen, indem er sich mithilfe sozialer Konstruktionen von Raum und Zeit in die Welt zurückbettet. Das ist quasi der Ausgangspunkt. Also Wahrnehmung, Konstruktion von Räumlichkeit und Zeitlichkeit als kulturelle Produktion und damit eine Produktion, die sich verändert. Sowohl in der Zeit als auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Und der zentrale Punkt, den Weidenhaus dabei vertritt, ist, dass er eben diese These hat, dass Raum- und Zeitkonstitutionen voneinander abhängig sind. Beide sind kulturelle und damit soziale Leistungen, die nicht getrennt voneinander ablaufen. Und er wendet diese Idee nun auf die Erforschung von Raum- und Zeitkonstruktion im Themenfeld Biografie an. Also er führt autobiografische Interviews mit Personen, lässt die erzählen, wie haben die denn ihr Leben geführt, und das analysiert er dann. Jetzt habe ich hier drei Seiten gestrichen, indem ich quasi auf seine Methodik nochmal eingehe, das überspringe ich. Und kommt zu seinen Ergebnissen. Er rekonstruiert quasi aus diesen Interviews, wo er quasi unterschiedliche Methodiken der Auswertung benutzt, drei Typen von biografischer Selbstwahrnehmung, die es in der Gegenwart gibt. Er sagt quasi, es gibt, wenn man so Interviews führt, eben einen bestimmten Typ, den nennt er konzentrisch-linearer Typ. Konzentrisch auf den Raum bezogen, linear auf die Zeit bezogen. Und das sind Menschen, sagt er, die erzählen ihre Geschichte so, als ob sie eine durchgängige Entwicklungsgeschichte ist. Die haben also eine konsistente Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wenn die über ihre Biografie erzählen, erzählen die davon. Das ist damals, deswegen ist dann das passiert in der Zukunft. Ja, dann werde ich Rentner und dann werde ich mein Erspartes in meine Dacia investieren und alles ist schön. So, also diese Zeitlinie. Und er sagt, Menschen, die so eine Zeitwahrnehmung haben, die haben eine konzentrische Raumwahrnehmung. In der Regel erzählen die ihre Geschichten so, dass sie quasi ein Zentrum haben, das ist das Zuhause, das ist die Heimat, und die Welt, die sie wahrnehmen, breitet sich quasi ringförmig um dieses Zuhause aus. Und er sagt, diese beiden Muster, lineare Zeit, konzentrischer Raum, die korrelieren in biografischen Erzählungen miteinander, bei einem dieser Typen. Der andere Typ, ein anderer Sozialtyp, den er identifiziert, ist quasi der netzwerkartig-episodische. Das sind Menschen, die erzählen ihr Leben eher als aneinander von unverbundenen Gegenwarten. Also da ist nicht so, ja, letztes Jahr war das. Man sagt vielleicht, letztes Jahr war das. aber ist egal. Es wird alles quasi eine Art von Gegenwart beschrieben, die an einem bestimmten Ort stattgefunden hat. Und gleichzeitig, deswegen netzwerkartig, kann erzählt werden, was an einem anderen Ort stattgefunden hat. Das hat vielleicht 10 Jahre auseinandergelegen, aber es war alles irgendwie Gegenwart. Und man sagt jetzt nicht, weil ich vor 30 Jahren auf Hawaii Urlaub gemacht habe, mache ich jetzt das und das. Sondern man erzählt, vor 30 Jahren war man 4 Jahre auf Hawaii, 10 Jahre später war man 5 Jahre in Wien und dann war man da. Und das erzählt man aber alles eher als eine Gegenwart, die nicht als lineare biografische Erzählung zusammenhängt. Es gibt also keine Entwicklungsgeschichte der Biografie, sondern es gibt ja Episoden, die man erzählt als Gegenwärtiges. Die mit unterschiedlichen Orten, die auch nicht wie bei dem konzentrischen Typ irgendwie zusammenhängen. Dritter Typ, inselhaft zyklisch. Der lebt in, er nennt das, einer ewigen Gegenwart. Da spielt weder die Vergangenheit noch die Zukunft eine große Rolle. Es ist alles so der Alltag, der sich immer wiederholt. Und Menschen, die quasi dieses Zeitgefühl erzählen, die leben meistens in wenigen, kleinen und privaten Räumen, in denen sie quasi ihr Leben vollführen und da quasi ja so ein inselhaftes Leben führen, quasi von diesen privaten Inseln. Das vielleicht als seine Ergebnisse. Und ich hoffe, das macht so ein bisschen deutlich, was quasi der innovative Ansatz ist. Also wenn Sie da Interesse haben, müssen Sie das Buch eben lesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was erzählt der jetzt? Er fängt hier mit rumänischen Pädagogen im 19. Jahrhundert an und fängt jetzt mit Biografien der Gegenwart an. Und diese beiden Forschungsfelder sind ja auf den ersten Blick sehr weit auseinander. Weidenhaus selbst aber macht am Ende seines Buches ja selbstbewusst deutlich, dass er der Meinung ist, dass sein Ansatz auch für andere sozialwissenschaftliche Forschungsfelder relevant sein kann. Ich glaube, dass es auch für geisteswissenschaftliche, also auch für die historische Pädagogik interessant sein kann. Und erste Ansätze dazu möchte ich dann zum Abschluss noch kurz vorstellen. Vorher kommen aber noch ein paar Abbildungen. Also ich sagte, von meiner Ausbildung her bin ich Geografielehrer, also dürfen quasi ein paar Karten nicht fehlen. Genau, ich werde dabei aber jetzt nicht quasi dann auch das darstellen können, was Weidenhaus abbildet. Die erste Abbildung, also die Sie schon kennen, verdeutlicht den von mir vorhin schon beschriebenen Zusammenhang zwischen rumänischen Pädagogen und deutschen bzw. französischen Einflüssen. Und diese beiden Pole spiegeln in gewisser Weise diese rivalisierenden intellektuellen Gruppen der Frankophilen und Germanophilen bei den rumänischen Intellektuellen wieder. Wobei aus der Abbildung ja der germanophile Charakter der Gründungsfiguren der rumänischen Pädagogik sehr deutlich wird, zumindest was die Wahl des Studienstandorts angeht. Entsprechende theoretische Einflüsse, die müssten sich jetzt durch Werkanalysen nachweisen lassen. Zum Beispiel aber bei Wladimir Gidionescu, also, wo ist er? Da. Der quasi in unterschiedlichen Ländern studiert hat, lassen sich aber die Einflüsse quasi seines Studiums in Deutschland sehr gut nachvollziehen. Er ist einer der Begründer der Experimentalpädagogik in Rumänien, die leider wieder versunken ist. Und er hat sein Studium bei Ernst Meumann, einem der Begründer der Experimentalpädagogik in Deutschland, gemacht. Die Verbindungen müssen aber noch weitergehen, denn ich bin auf dieses Buch gestoßen. Von außen sieht es jetzt nicht besonders attraktiv aus. Viktor Tsiolkovnikou, Allgemeine Pädagogik von 1975. Und hier gibt es sehr starke Bezüge auf die Reformpädagogen der 20er Jahre und vor allem auf den Arbeitsschulpädagogen Kerschensteiner. Zweiteres ist vielleicht für ein Buch, das in der sozialistischen Gesellschaft erscheint, wenig überraschend. Ersteres aber vielleicht schon. Tsiolkovnikou selbst verortet sich im sozialistischen Humanismus, was sich auch in einer sehr internationalen Literaturliste widerspiegelt. Neben den obligatorischen Zitaten von Marx, Engels, Lenin und Ceausescu finden sich, ich fange mal mit den deutschsprachigen Pädagogen an, Zitate von Bollnow, Herbert, Kerschensteiner, Achtmal, Lietz, Nathorp, Nietzsche, Otto, Petersen, Rhein, Schiller, Schopenhauer, Stirner und das ist auch sehr problematischen Reformpädagogen Winneken, der sogar 5-mal zitiert wird, aber auch der Siebenbürger Sachse Stefan Ludwig Roth wird verwandt. Neben italienischen, polnischen, russischen, sowjetischen, französischen, britischen, US-amerikanischen Autoren und solchen aus der griechischen und römischen Antike. Also man sieht, das ist quasi aus einem kosmopolitischen Milieu zehrendes Buch, das aber nicht quasi archetypisch für diese Zeit ist. Es gibt andere, zum Beispiel Onisfor Gibu, die eine ganz andere Linie verfolgen. Gibu ist in den 70er Jahren gestorben Und dennoch wurden seine Bücher später auch wieder auferlegt. Und Sie sehen hier in einem Text über die Etablierung der Notwendigkeit einer rumänischen Pädagogik, dass er die deutschen Wurzeln der Erziehungswissenschaft in Rumänien kennt, dass er die aber sehr problematisch findet. Ich kürze, also quasi hier der letzte Absatz, die deutsche Pädagogik, die Einflüsse deutscher Pädagogik in Rumänien sind zu deutsch im Hinblick auf ihre Rasse, zu rationalistisch in ihrer philosophischen Basis und zu protestantisch im Verhältnis zur Populärreligion oder zur Volksreligion in Rumänien. Und damit wischt er quasi das alles weg und sagt, wir müssen eine nationale rumänische Pädagogik entwickeln. Jetzt die letzten beiden Abbildungen. Also Gibu wurde mehr rezipiert. Die beiden Tabellen habe ich jetzt übersprungen. Also Gibu ist der Pädagoge, der in Rumänien weit mehr aufgelegt und rezipiert wird. Der Kollege Cerkovnicu ist inzwischen eigentlich unbekannt. Und man sieht, dass quasi diese, also mit diesen Abbildungen wollte ich jetzt so ein bisschen gucken, das war für mich ein Experiment. Ich habe mir einige erziehungswissenschaftliche Einführungsbücher aus den letzten, ich glaube, 20 Jahren genommen und habe einfach mal gezählt, ganz stupide, wie viele Verweise auf andere wissenschaftliche Werke gibt es und habe das quasi nach der Sprache dieser Bücher, in denen die Originalbücher verfasst worden sind, dann lokalisiert. Also waren sie französisch, waren sie deutsch, waren sie russisch, waren sie italienisch. Und aufgrund der kartografischen Darstellung habe ich US-amerikanische Autorinnen einfach Großbritannien zugeschlagen. Also das ist so ein bisschen eine kartografische Verzerrung. Und wenn Sie sich das jetzt einfach angucken, dann sehen Sie, es gibt so einige wenige bunte Flecken, die immer da sind. Also Sie sehen die Bezüge auf Rumänien. Das, was Gibu forderte, die sind sehr groß. Also das ist ein Land oder Literatur, das sehr oft zitiert wird, was jetzt nicht so überraschend ist. Meistens zitiert eine wissenschaftliche Community die Länder, die Literatur aus ihrem Land am stärksten. Sie sehen aber auch, Frankreich ist relativ dunkel gefärbt. Und wenn man einfach mal Rumänien rausnimmt, dann sehen Sie, was so üblicherweise in diesen Büchern zitiert wird. Und Sie sehen, das ist üblicherweise französische Literatur. Das heißt, es gab eine Verschiebung von diesem Bezug auf die deutschsprachige Erziehungswissenschaft hin zur französischen Erziehungswissenschaft. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Feld, zu gucken, okay, warum hat es diese quasi fachwissenschaftliche Verschiebung der Bezüge gegeben? Und damit überspringe ich und komme zum Fazit. Genau, also was gilt es als nächstes zu tun. Es gibt, finde ich, so zwei Möglichkeiten oder zwei Forschungsrichtungen oder drei. Eine wäre, man könnte sich quasi diese Väter der rumänischen Pädagogik, die einigermaßen klar zu identifizieren sind, anschauen und schauen, okay, welche Ideen wurden weitergetragen aus ihrem Studium, aus ihrer Ausbildung in Deutschland und warum sind die abgebrochen, warum hat es diese Veränderung gegeben. Die zweite, für mich persönlich aber interessantere Perspektive, wäre die umgekehrte, nämlich die von imperialistischen Konnotationen nicht ganz zu lösende, nach den Wirkungen deutscher Pädagogen in Rumänien umzudrehen und zu fragen, hatten denn diese Studienaufenthalte der rumänischen Kolleginnen und Kollegen auch Einfluss auf die Leute, die sie in Deutschland betreut haben, auf die Doktorväter, auf die Kollegen, mit denen sie da zusammensaßen. Dazu werde ich demnächst in Jena einen kleinen Forschungsaufenthalt machen in der Universitätsbibliothek und hoffe, dass ich da vielleicht ein paar Spuren finde. Und jetzt quasi zum großen Thema, dieses eigentlich, das mir vorschwebte, ob und wie die methodologische Verknüpfung mit Weidenhaus hergestellt werden kann, das ist zurzeit für mich ein Fragezeichen. Vielleicht wäre es möglich, Konstruktionen von Zeitlichkeit in diesen erziehungswissenschaftlichen Texten zu rekonstruieren, ähnlich wie das Weidenhaus mit den autobiografischen Erzählungen gemacht hat und das dann mit den räumlichen Bezügen in Beziehung zu setzen. Eine diesbezügliche Hypothese wäre, dass räumlich enge Konstruktionen, also in unserem Beispiel auf Rumänien, sich tendenziell national begrenzende, eng mit einer retroperspektiven Zeitlichkeit korrelieren, die nach Vergangenheit und Ursprung fragt. Dieses Muster drängt sich jedenfalls bei Gibu auf. Und die eher kosmopolitischen räumlichen Denkräume, oder sagen wir das, was wir bei Christea da gesehen haben, dieses frankophil-euroatlantische, dass das eher mit einer Unzeitlichkeit oder hypostasierten Gegenwärtigkeit korreliert. Aber genau, das müsste erforscht werden mit einem größeren Sample, mit einer ordentlichen, sauberen Methodik. Und das steht zurzeit noch in den Sternen, verspricht aber so denke ich mir, für die Geschichte der Pädagogik sicher spannende Erkenntnisse, die helfen, und das Thema hat heute schon eine Rolle gespielt, die Geschichte der Pädagogik aus diesen nationalstaatlich verfassten Containerblicken zu befreien und die Pluralität und Polyzentrik von Denkräumen sichtbar zu machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Anregungen.